Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wo es noch Hilfe gibt, das ist das Thema heute, wo es noch Hilfe gibt. Und dazu gibt uns unser Herr einen Text aus Jesaja 50 und den lese ich uns jetzt vor und wir stehen vor Gottes Wort auf. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir, wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Danke, Herr, für dein gutes, heilsames Wort. Und nun öffne es uns bitte und sprich du nun selbst zu uns. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer Zeit schreien viele nach Hilfe. Sie kommen mit dem Leben nicht mehr klar. Es ist alles so sinnlos, sagte mir ein junger Mann, und dabei ging es ihm richtig gut. Ich werde nicht damit fertig, dass ich krank geworden bin, sagte ein dynamischer Sportler. Ich komme nicht darüber weg, dass ich einen Fehler gemacht habe, sagte eine junge Frau und meinte ihre Abtreibung. Hilfe, Hilfe, wer hilft? Der erste Punkt der Predigt heute heißt müde, matt, krank, tot. Das kennen wir noch als Kinderspiel. Müde, matt, krank, tot, das lebt auch bei den Erwachsenen. Und das hat sich Gott anders mit dir gedacht. Der hat auch Hilfe für dich. Der will, dass du lebst und dass du nicht rumhängst. Theo Lehmann hat einmal gesagt, ich wäre ein Teppich, der könnte ich morgens liegen bleiben. Nein. Gott hat Hilfe für dich, die dich munter macht und die deinem Leben Dynamik gibt. Das kommt aus dem Griechischen, das heißt Kraft. Das Wort Dynamit kommt auch daher. Und du weißt, was das für eine Kraft ist, was da gemeint ist. Eine Kraft, die in deinem Leben wie Dynamit explodiert. Das ist die Kraft der Liebe Gottes. Das ist die Medizin für müde gewordene Herzen. Der Beipackzettel für diese Medizin, den haben wir eben gerade gelesen, das war der Predigttext. Aber wir wollen ihn auch verstehen und die Medizin richtig anwenden. Deshalb Anwendungsregel Nummer 1. Der Herr hat gegeben, heißt es hier. Der Herr hat gegeben, du erlebst seine Hilfe. Und wenn er gibt, dann bekommst du ein offenes Herz für ihn. Martin Luther hat gesagt, mit unseren Worten heute, wir kommen nie aus der Traurigkeit heraus, wenn wir uns ständig den Puls fühlen. Aber Jesus kann Hilfe schaffen und deshalb müssen wir auf ihn schauen. Jesus hat auch dort Möglichkeiten, wo wir keine mehr sehen. Ein Beispiel dafür. Der bekannte russische Schriftsteller und Nobelpreisträger Solzhenitsyn erzählt, wie er zum Glauben kam. Er war Atheist. Und wegen politischer Kritik an Stalin zur Zwangsarbeit verurteilt. 12 Stunden am Tag musste er schaufeln und bekam nur wenig zu essen, sodass er immer schwächer wurde. Eines Tages setzte sich bei ihm der Gedanke fest, ich werde sterben, es gibt keine Hoffnung mehr, ich überlebe es nicht, nie werde ich meine Gedanken der jetzigen Erfahrungen zu Papier bringen können. Er warf die Schaufel von sich und streckte sich der Länge nach auf dem Boden aus, obwohl er wusste, dass er dafür zu Tode geschlagen werden konnte. Und tatsächlich, ein Wärter kam, hob die Schaufel auf und Solzhenitsyn war sicher, diese Schaufel wird auf ihn heruntergehen und seinen Kopf zerschmettern. Doch der Wärter kehrte die Schaufel um und zeichnete mit dem Stiel von Solzhenitsyns vor Solzhenitsyns Augen ein Kreuz in den Sand und entfernte sich. Und diese wortlose Handlung wurde für den atheistischen Solzhenitsyn zum Moment der Erleuchtung. Er verstand, dass es keine hoffnungslose Lage und nie einen Grund zur Verzweiflung gibt. Der Sohn Gottes, Jesus selbst, erlitt den bittersten Tod. Er wurde mit einem Speer durchbohrt und dann in ein versiegeltes Grab gelegt. Aber auch dort konnte ihn niemand halten. Er stand auf von den Toten und aus der verzweifelten Lage aller Menschen gibt es jetzt einen Ausweg. Solzhenitsyn ist diesen Weg gegangen. Er hat die Hand des Gekreuzigten und Auferstandenen im Glauben ergriffen und ihm war klar, dass er nicht zu verzweifeln brauchte. Er bekam neue Kraft zur Arbeit. Also, Gott hat gegeben, Anwendungsnummer Nummer 1, wenn er gibt, erlebt man seine Hilfe. Anwendungsregel Nummer 2. Augen und Ohren, die Jesus uns geöffnet hat, sollen wir offen halten für ihn. Und der Lebensstil unserer müden, matten Gesellschaft, dieser krankmachenden Gesellschaft, hat sich Muntermachern verschrieben, die Gift sind für deine Seele. Wenn diese Gesellschaft morgens aufsteht, hat man den Eindruck, dass Tausende und Abertausende, ja Millionen auf der Flucht vor der Nacht sind. Man rast durch das Badezimmer, man kippt sich noch schnell einen Kaffee rein, düst aus dem Haus. Natürlich hat man sich vorher von seinem Radiowecker wecken lassen. Natürlich stopft man sich sofort voll mit Lärm, mit Nachrichten und Nöten der Welt, mit Sorgen von Menschen. Das heißt nichts anderes als, wir füttern, hat einer gesagt, wir füttern morgens unsere Seele mit Lärm. Aber in der Stille des Morgens, das ist eine ganz besondere Situation, da will Gott mit uns reden. Und ein anderer hat gesagt, die Stille am Morgen im Gespräch mit Gott ist das Steuer, das das Boot für den ganzen Tag auf den richtigen Kurs bringt. Ohne die Stille mit Gott wird mit uns nichts werden. Und die meisten sind unfähig dazu, weil sie sich diese Zeit zur Stille nicht nehmen oder sie womöglich auch gar nicht aushalten können. Die Christen unter uns wissen, dass es absolut notwendig ist, dass die Muntermacher dieser Welt nicht zählen, weil sie letztlich nur ermüden und Kraft kosten, aber keine Kraft geben. Und dass wir dringend das Gespräch mit Gott brauchen, dass wir da die Kraft bekommen, die wir brauchen für den Tag, für Wochen, für unsere Arbeit, für unser Leben, für unsere Lieben. Munter durch Stille, nicht nur munter durch das Gespräch mit Gott. Deshalb brauchen wir stille Zeit, am besten morgens. Der erste Gedanke, dass wir mit dem reden, der uns geschaffen hat, der uns errettet hat, der uns bis aufs Blut geliebt hat. Wir haben zu Beginn das Lied von Jochen Klepper gesungen. Er hat das für sich persönlich entdeckt und bekannt in diesem Lied. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung pforte ist er mir nah und spricht. Und dass die Christenheit so müde geworden ist, liegt auch mit daran, dass sie es aufgegeben hat, die Stille mit Gott zu suchen. Und das in besonderer Weise noch bevor der Tag beginnt. Das müsste doch eigentlich möglich sein, mit einem Gebet morgens zu beginnen, die Losung zu lesen oder einen kurzen Bibeltext. Jesus selbst hat sich vor Tagesbeginn herausgeschlichen, weg von den Jüngern, um mit Gott, dem Vater, selbst zu reden und sich von ihm das Ohr wecken zu lassen, um neu auf ihn zu hören. Umso mehr haben wir das nötig. Anwendungsregel Nummer 3 für die Medizin Gottes. Hören, wie ein Jünger hört, heißt es hier. Der Herr weckt alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Ja, wie hört denn ein Jünger? Das kann man sich ganz leicht vorstellen. Dass im alten Israel ein Rabbi, ein Lehrer, der wandert durch das Land und hinter ihm her ziehen seine Jünger. Die haben mit ihm Lebensgemeinschaft. Die lauschen. Die lesen seine Worte von seinen Lippen ab. Sie lernen sie auswendig, sie ahmen ihnen nach. Das ist zu hören, wie ein Jünger hört. Die Lebensgemeinschaft mit Jesus haben, hinter ihm herlaufen, von ihm lernen wollen, auch auswendig lernen wollen, was er uns sagt, in seinem Wort ihn nachahmen wollen, so zu werden wie er. Das ist unsere Bestimmung. Das war der erste Punkt. Müde, matt, krank, tot. Nein, lebendig sollen wir sein. Munter. Der zweite Punkt heißt, was kostet der Glaube? Er kostet Jesus alles. Wir haben diesen Text, der ist ungefähr 700 Jahre geschrieben, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, beim Propheten Jesaja im 50. Kapitel. Da haben wir eine prophetische Nahaufnahme aus der Passion von Jesus. Ich hielt meinen Rücken da, denen, die mich schlugen, und meine Wangen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wir kennen das aus der Passionsgeschichte. Und wir haben die Bilder genau vor Augen, wie man Jesus angebunden hat an dem Pfahl, wie man ihn gegeißelt hat. Die römische Geißel war besonders grausam. Die jüdische Geißelung, da hieß es immer 40 minus 1, also 39 Schläge durfte man bekommen. In der römischen Geißelung, da durfte der Söldner, der zuschlug, so lange zuschlagen, bis er keine Lust mehr hatte. Und dann waren dort in die Peitsche noch Knochenstücke oder Bleistücke eingeflochten. Was dabei herauskam, kann sich jeder leicht vorstellen. Die Haut hing in Fetzen herunter, der Rücken zerschlagen, das Fleisch aufgerissen bis auf den blanken Knochen. Das hat Jesus ertragen. Und da heißt es hier schon prophetisch, ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Und er hätte es nicht nötig gehabt. Er hat sich das was kosten lassen, sich auspeitschen zu lassen, sich schlagen zu lassen um unseretwillen. Und er hat sein Gesicht hingehalten, hat sich Ohrfeigen eingefangen. Er, der lebendige Gott. Man hat ihn angespuckt, man hat ihn entehrt. Und wir wissen doch, wie das ist, wenn man entehrt wird. Uns läuft ja schon die Galle über, wenn ein anderer schlecht über uns redet und wir uns dagegen nicht wehren können. Umso mehr, wenn man sich nicht wehren kann und angespuckt wird und nur noch für einen Dreck angeschaut wird. Das hat Jesus, der Herr der Welt, auf sich genommen, um unseretwillen. Er hätte nur mit den Fingern schnipsen müssen. Und alle Engel des Himmels wären erschienen und hätten diese Erde in Grund und Boden gestampft. Er hat es auf sich genommen. Denn er hat dem Vater geglaubt und hat sich dem Vater anvertraut und gewusst, dass es absolut notwendig war, dass einer das Opfer bringt, das uns mit Gott versöhnt. Sonst säßen wir hier heute Morgen nicht. Einer. Und das konnte kein anderer Opfer bringen als er, Jesus. Weil niemand von uns sich mit Gott versöhnen kann. Weil keine Religion und keine Ideologie und keine gute humanistische Überzeugung oder noch so gute Taten die Versöhnung mit Gott bringt. Wir wären alle hoffnungslos verloren. Auf uns würde nur die Hölle warten. Er, Jesus, der eine, der überhaupt dieses Opfer bringen konnte. Und er hat es gebracht. Gott sei es gedankt. Was kostet der Glaube? Jesus alles. Jesus ist kein Masochist. Er leidet genauso gerne wenig wie du und ich. Aber die Liebe treibt ihn zu uns. Und nun trifft ihn der Zorn des Vaters über unsere Schuld. Und wie ein Boomerang trifft Gott sich hier selbst. Es ist eben der heilige Gott, der nichts so tun kann, als gäbe es unsere Schuld nicht. Er muss die Sünde hassen und vernichten, aber er tut es, ohne uns zu treffen. Er trifft den Sohn und damit sich selbst. Vor etlichen Jahren hatten wir hier in Bremen einmal eine große Jugendevangelisation in Heaven Inn. Ich hatte sie zu verantworten, in der Glocke. Und da habe ich ein Anspiel gesehen, das hat mich so beeindruckt, das habe ich bis heute nicht vergessen. Da steht ein römischer Soldat nach der Geißelung von Jesus und ist mit Schrubber und Feudel und Eimer zu Gange und wischt den Raum wieder sauber, in dem man Jesus gerade gegeißelt hat. Und dann wischt er und wischt und wischt und wischt und wischt, immer verzweifelter. Und schließlich sagt er, ich kriege das Blut nicht weg. Gott sei Dank, dass er es nicht wegkriegt. Gott sei Dank, dass sie das Blut von Jesus nicht einfach wegwischen lässt. Gott sei Dank, es wirkt, es reinigt, es vergibt, es heilt. Und dieses Blut von Jesus hat Macht über unsere kaputten Herzen und unsere kaputten Seelen und Körper. Gott sei Dank. Aber das hat auch eine zweite Seite, die wollen wir nicht verschweigen. Und die, die ihm nachfolgen, werden nicht das nachleiden, was Jesus erlitten hat. Das könnte kein Mensch. Sie werden immer mit Jesus leiden. Und Martin Luther hat gesagt, menge die Passion Christi, das ist ein Leiden, und seine und deine Passion nicht ineinander, sondern das unterscheide sich wie Himmel und Erde, Gold und Dreck. Das ist wahr. Aber mit Christus zu leben, heißt auch, mit ihm zu leiden. Der Teufel kann das nicht ab, dass du zu Jesus gehörst. Also macht er Schwierigkeiten. Damit musst du rechnen, wenn du zu Jesus gehörst. Diese Perspektive ist nicht angenehm. Kann Angst machen, aber das ist nicht so schlimm. Man kann sich auch zu seiner Angst bekennen. In irgendeiner Podiumsdiskussion saß einer neben mir und sagte dann, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Nochmal, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Ein schönes Wort. Genauso können die Jünger von Jesus mutig werden, weil sie mit ihrer Angst zu Jesus gehen und weil sie wissen, ich suche mir das Leiden ja nicht. Ich mag es auch nicht leiden, das Leiden. Aber ich bete und ich weiß, da bin ich stark. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Und so das dritte, der letzte Punkt. Aber der Herr hilft. Ich lese das noch einmal aus dem Text. Aber der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht dargeboten wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir hadern? Lasst uns zusammentreten. Wer ist, der Recht zu mir hat, der komme her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Wer ist, der mich will verdammen? Siehe, sie werden allzumal wie ein Kleid veralten. Motten werden sie fressen. Der Herr hilft. Keiner geht am Leiden zugrunde aus Schwäche, sondern wer zu Jesus gehört, erfährt im Leiden die tiefste Nähe Gottes, seine Hilfe, und wird dadurch stark. Das Leiden macht die Jünger von Jesus nicht kaputt, sondern stark. Die Diagnose war niederschmetternd. Brustkrebs, sagten die Ärzte. Wir müssen operieren. 3 Tage nach der Operation kam die Stationsärztin ins Bett der Patientin und sagte, das Kind, das sie erwarten, müsste den Kontrollwert nach längst tot sein. Zumindest ist es schwer hirngeschädigt. Welch eine Verzweiflung packte die Kranke. Sie legte sich ins Kissen zurück und schrie innerlich, Herr, halt mich fest. Und später nach einer weiteren Kontrolluntersuchung sollte das Kind durch Kaiserschnitt geholt werden. Die Frau rief ihren Mann und gemeinsam gingen sie in die Kapelle des Krankenhauses und ließen ihren Tränen freien Lauf. Da bat die Frau, lies doch die Losung. Vielleicht hat Gott einen Trost für uns. Und er las, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und dann fuhr er fort mit dem Gebetsvers, wenn gar kein Einziger mehr auf Erden, dessen Treue du darfst trauen, als dann will er dein Tröster werden und nach deinem Besten schauen. Er weiß dein Leid und heimlich grämen. Auch weiß er Zeit, dies abzunehmen, sei dich, gib dich zufrieden. Immer wieder musste der Mann die Sätze wiederholen, bis schließlich ein tiefer Friede das Herz der Frau erfüllte. Getrost und geborgen erwartete sie die Geburt, das Kind, ein Junge, war völlig gesund. Ich sage nicht hiermit, dass das immer so gehen muss. Ich sage, bei dieser Frau war das so. Gott sei Dank, was er tun kann. Gott sei es gedankt. Aushalten, Jesus vertrauen, abwarten, was er tun will. Deshalb schreibt der Prophet Jesaja hier: Ich habe mein Angesicht dargeboten wie ein Kieselstein. Graf von Moltke, der Initiator des Kreises, also des inneren Zirkels der Widerstandsbewegung im Dritten Reich, schreibt nach seiner Verurteilung zum Tode durch den Volksgerichtshof an seine Frau: Der ganze Saal hätte brüllen können wie Herr Freisler und sämtliche Wände hätten wackeln können, es hätte mir gar nichts ausgemacht. Es ist wahrlich so, wie es Jesaja 43, Vers 2 heißt. Denn so du durch Wasser gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Deshalb schreibt der Prophet Jesaja hier: Ich habe mein Angesicht dargeboten wie ein Kieselstein. Das heißt nicht arrogant von oben her, ihr könnt mich mal alle. Nein, mit dem liebevollen Wissen: Ihr könnt mit mir, was ihr wollt. Ihr könnt mir nichts, denn ich gehöre zu Jesus. Der Herr hilft, das macht stark. Und wenn du weißt, dass nichts und niemand dir schaden kann, dann kannst du auch wissen, dass dein Leben gut geborgen ist in der Hand Gottes. Es gibt eine Hilfe. Man muss nur wissen, wo. Bei dem dreieinigen Gott. Und diese müde, matt gewordene Gesellschaft kann das wieder erfahren, kann das wieder erleben. Gott schenkt Siege im Leiden. Da blitzt Ostern auf, schon hier im Alten Testament. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus. Da kommt der Name Jesus, alttestamentlich Jeschua. Das heißt, Gott ist mit uns. Seine Gegenwart und Hilfe, das ist sein Name. Und dieser Name gilt und hat Macht über Himmel und Hölle und über uns schon allemal. Gott ist mit uns. Das dürfen wir in unserem Herzen tragen. Das muss nicht auf irgendwelchen Koppelschlössern stehen, sondern das ist in unserem Herzen und das muss einem Christen ganz, ganz tief drin sitzen. Gott ist mit uns. Und wenn du 999 Mal fällst, dann wird er dich 1000 Mal wieder aufrichten. Was für ein Herr. Das ist die Gewissheit der Christen, dass wir solche Hilfe haben. Müde, matt, krank, tot? Nein, dir soll geholfen sein. Vielleicht bist du gerade am Ende und dieser Gottesdienst ist für dich etwas wie eine lebensrettende Spritze. Vielleicht brauchst du aber auch noch mehr Betreuung, weil du alleine nicht klarkommst. Dann such dir einen Christen, der mit dir beten kann, der dich mit Jesus zusammenbringt, der dich segnen kann im Namen von Jesus. Und wenn du diesen Christen von dir aus nicht findest, dann komm zu mir und wir tun das oder ich bringe dich mit einem zusammen, von dem ich weiß, der kann das. Der hat das selbst erlebt. Der weiß, wo die Hilfe ist, die wirklich hilft. Der weiß, was sich durchträgt, weil er es am eigenen Leib erfahren hat, dass Jesus ihn durchträgt. Dir soll geholfen sein. Dir kann geholfen werden. Und dann ein letztes. Vergiss bitte, wenn dir geholfen ist, die anderen nicht. Die, die um Hilfe schreien, manchmal ohne den Mund zu öffnen. Aber du spürst es ihnen ab. Sie brauchen Hilfe. Keiner hört sie sonst. Ihr ganzes Leben ist vielleicht ein einziger Hilfeschrei. Vergiss die anderen nicht, die vielleicht schon längst verstummt sind, weil sie nicht mehr um Hilfe schreien können, die nur noch resigniert haben. Du weißt doch, dass es noch Hilfe gibt. Du weißt doch, dass Jesus hilft. Also zeig dich als ein Jünger und gib seine Liebe weiter. Der Kreis schließt sich. Unser Predigttext fängt damit an. Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge zu geben, dass ich wisse, mit dem Müden zu reden zu rechter Zeit. Dazu weckt er mich alle Morgen neu. Du weißt das doch. Also rede mit den Müden als sein Jünger, der die Liebe von Jesus weitergibt. Erinnert ihr euch noch an den Anfang, als ich hier die Begrüßung gemacht habe? Habe ich dann gesagt, mit Blick auf den Tod, deshalb sind wir doch heute hier, um mit Jesus zusammenzukommen, um ihm näher zu kommen, um von ihm Geborgenheit zu erfahren, Hilfe zu erfahren. Deshalb. Und? Hat er dir jetzt geholfen? Ich wünsche es dir. Amen.